Unser heutiges Thema heißt, Gottes Werk kann nicht gehindert werden. Gottes Werk kann nicht gehindert werden. Und ganz sicherlich wollen wir uns keinesfalls mit Märchen abfinden. Da habe auch ich kein Interesse dran, auch ihr nicht. Dennoch möchte ich uns heute zum Einstieg in die Predigt folgende Begebenheit eines afrikanischen Märchens schildern. Und zwar war da in Afrika eine Oase und eine kleine Palme war dort. Und diese Palme wuchs mächtig, sie wuchs kräftig am Rande einer Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei und er sah diese kleine Palme und konnte es nicht ertragen, dass diese Palme so prächtig am Wachsen war. Da nahm der Mann einen schweren Stein und legte diesen Stein oben in die Krone der Palme. Schadenfroh und lachend ging er dann davon und suchte wieder das Weite. Die kleine Palme versuchte, den Stein von sich abzuschütteln, aber es gelang ihr nicht. Und die Palme war verzweifelt, da sie den Stein nicht aus ihrer Krone bekam. Deshalb blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Wurzeln immer tiefer in das Erdreich vorzudringen, um besseren Halt zu finden und um nicht unter der Last des Steines zusammenzubrechen. Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser hinab. Und trotz dieser schweren Last auf ihrer Krone wuchs diese Palme nun in wunderbarer Weise und wuchs zur kräftigsten Palme der Oase voran. Nach mehreren Jahren kam nun dieser schadenfreudige Mann wieder an dieser Oase vorbei. Und er wollte in seiner Schadenfreude sehen, wie verkrüppelt nun inzwischen diese kleine Palme wäre. Und er fragte sich zudem, ob es diese Palme wohl überhaupt noch gibt. Er ging extra an diesen Ort. Aber zu seinem Erstaunen fand er keinen verkrüppelten Baum. Ihm gingen die Augen auf. Denn genau an dieser Stelle stand jetzt die kräftigste und größte Palme der ganzen Oase. Und jetzt beugte sich diese kräftige Palme zu dem Mann herab und sagte zu dem Mann: Danke, lieber Mann, für diesen Stein, den du mir damals in die Krone gelegt hast. Denn diese Last hat mich stark gemacht. Soweit zu diesem afrikanischen Märchen. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt nur ein Märchen ist, weil ich habe das auch gelesen, dass es scheinbar in manchen südlichen Ländern, auch vor allem in arabischen Ländern, tatsächlich so praktiziert werden soll, dass man verschiedenen Palmen Steine in die Kronen reinlegt. Und dann fragen wir uns, was ist der Grund dafür? Ja, gerade der, dass die Palmen scheinbar nicht so schnell in die Höhe schießen, sondern dass der Stamm zuerst kräftiger und breiter wird, dass das Holz fester wird und die Früchte letztendlich, die darauf wachsen, zahlreicher werden. Interessant. Wenn wir diese Sache mit unserem persönlichen Glaubensleben jetzt in Betracht ziehen, dann ist es interessant, welche Ähnlichkeiten sich dahinter verbergen. Es hat einmal jemand gesagt, es ist nichts vorteilhafter für uns, als wenn wir von unserem Herrn eine Last auferlegt bekommen, die wir zu tragen haben. Ja, warum das? Weil die Last letztendlich uns tragfähiger macht. Wenn die Last nicht da wäre, dann hätten wir nicht entsprechendes zu tragen. Weil die Last uns tragfähiger macht und die Last uns tiefer in Jesus verwurzelt. Die Last macht uns geduldiger. Die Last macht uns auch widerstandsfähiger. Sie macht uns stärker. Ja, sie treibt uns auch ins Gebet. Und wisst ihr, ganz ähnliches sagt uns Psalm 68, Vers 20. Da wird uns gezeigt, dass der Herr uns eine Last auferlegt. Und dort heißt es, gepriesen sei der Herr. Und zugleich heißt es, Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils. Und da gibt es so viele geistlichen Geheimnisse, die wir manches Mal am liebsten von uns abschütteln würden. Ich will keine Last, ich will keine Erschwernis. Dabei meint es Gott so gut. Und vieles ist bei Gott so ganz anders als im Denken dieser Welt. In der Welt, da möchte man nach Möglichkeit jede Last und jede Verantwortung von sich schütteln. Das ist mir zu viel, das mache ich nicht, das interessiert mich nicht, brauche ich nicht, ist mir zu schwer. Ja, man möchte frei sein. Vielleicht setzt man sich für die Sache ein, die einen vielleicht im beruflichen Erfolg oder sonst wo weiterbringt, wo man auch selber Vorteile sieht, aber andere möchte man von sich abschütteln. Bitte keine Erschwernisse, bitte keine Lasten. Man möchte ein leichtes, unbeschwerliches Leben haben. Doch wir müssen es wissen, dass das Leben mit Gott gelegentlich ganz anders aussieht. Aber seid ihr auch darin gewiss, oder seid ihr euch gewiss, wer die Freiheit wirklich liebt, der wird auch die wahre Freiheit nur bei unserem Herrn Jesus finden. Und trotzdem, dass er uns Lasten auflegt, werden sie uns nicht erdrücken, wenn wir sie ihm bringen, wenn wir ihm die Tür öffnen, wie wir es vorhin gehört haben. Das ist das Geheimnis. Und was sagt der Herr Jesus? Mein Joch ist sanft und meine Last ist schwer? Leicht. Meine Last ist leicht, sagt er. Wie ist sie leicht? Wenn wir sie ihm bringen und er sie trägt, dann ist sie leicht. Warum dieser Vorspann, den ich jetzt gerade erwähnt habe? Was hat das alles mit unserem heutigen Predigttext zu tun? Hier in Kapitel 4 und 5. Wir kommen gleich darauf. Denn wir haben uns jetzt schon vieles auch im Buch Esra betrachtet, wie die jüdischen Menschen durch den König Kores damals die Erlaubnis bekommen hatten, jetzt aus der Gefangenschaft von Babel oder jetzt erst ein Jahr Persien quasi herauszutreten. Und wer das Herz dazu hatte damals, der durfte ins gelobte Land gehen und durfte dort sich beteiligen am Aufbau des Tempels. Ja, und wir hatten mit großer Freude gesehen, wie damals ein großes Werk begonnen hatte. Über 50.000 jüdische Menschen sind wieder dorthin gezogen. Es kann sich auch durchaus zu 100.000 tendiert haben. Wir wissen es nicht ganz genau. Der Brandopferaltar wurde wieder aufgerichtet. Es wurden Brandopfer dargebracht, morgens und abends, Tag für Tag. Und zugleich hatten wir die höchste Motivation und Freude bei diesen jüdischen Menschen gesehen, als dann der Grund des Tempels gelegt wurde. Das war ein ganz besonderer Augenblick. Schauen wir hier nochmal kurz rein in Esra 3, ab Vers 10. Hier heißt es, und als die Bauleute den Grund legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf, mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimpeln, den Herrn zu loben, nach der Anordnung Davids, des Königs Israels. Vers 11, und sie sangen und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so freundlich ist und dass seine Güte ewiglich währt über Israel. Auch alles Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Vers 12, aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund zu diesem Hause vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimmen zu einem Freudengeschrei erhoben. Vers 13, als das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk, denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, dass man den Schall weithin hörte. Es war einfach ein ganz großes Ereignis. Der Grund des Tempels wurde wieder gelegt. Das gab den jüdischen Menschen wieder Hoffnung. Ja, hier entsteht jetzt wieder etwas. Es kann wieder das werden, was früher einmal war, nachdem wir uns vielleicht jetzt auch so sehr gesehnt hatten in der Gefangenschaft. Ja, die Ordnungen Davids wurden wieder durchforscht. Sie wurden wieder eingeführt. Alles wurde danach ausgerichtet und so wurde dem Herrn gelobt und gedankt. Auch sehen wir hier dieses Wechselbad von unbeschreiblichen Gefühlen, die das Volk bewegt hatte. Es kam ein großes Freudengeschrei auf und zugleich ein lautes Weinen ging parallel einher bei denen, die früher noch den Tempel miterlebt hatten. Und zudem konnte man den Schall dieses gemeinsamen Jubels bei diesem großen Tag weithin hören. Und wir können uns vorstellen, dass die umliegenden Völker schon gefragt haben, was ist jetzt hier passiert? Da war es so ein bisschen so ruhig in dieser Ruinenstadt, was geht jetzt hier ab? Was ist da los? Was kommt da aus diesem vergangenen Jerusalem heraus? Ein großes Werk hatte begonnen. Und wir haben es bereits gelesen, das Werk fing relativ schnell an zu wachsen. Es wuchs wie die kleine Palme an der Oase. Es entstand etwas, es war am Wachsen. Doch jetzt kommen wir in Kapitel 4. Alles ging gut und flott voran, bis wir hier zum Kapitel 4 kommen. Und wir haben uns das schon das letzte Mal vor Augen gehalten, dass jetzt eine Bremse eingetreten ist. Unser erster Punkt heute heißt, das Werk gerät auf Widerstand. Das Werk gerät auf Widerstand. Ganz allgemein dürfen wir es immer wieder wissen und uns vor Augen halten. Wenn Gottes Werk wächst, dann schläft der Teufel nicht. Haltet es vor Augen. Auch wenn du persönlich etwas vornimmst, dem Herrn zu gehorchen, in Heiligung zu leben, Dinge für den Herrn zu tun, dich einzusetzen für den Herrn, sei dir gewiss, der Teufel schläft nicht. Wir haben uns das letzte Mal uns angesehen, dass wir immer wieder auch damit rechnen müssen, dass der Böse irgendwelchen bösen Dinge tun möchte und sie möglich, womöglich auch zustande bringt. Aber wir sind manchmal so blauäugig und denken, ja, immer Friede, Freude, Eierkuchen und es wird alles schon irgendwie ganz gut gehen. Vielleicht auch ohne geistlichen Kampf. Und dann sind wir überrascht, wenn wir plötzlich wieder irgendwo getroffen werden vom Teufel oder wenn Widerstand aufkommt und wir haben uns alles so schön vorgestellt, dann haben wir wahrscheinlich nicht real damit gerechnet, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, sei wachsam. Rechne damit, dass der Teufel auch reintuschen will. Zieh die Waffenrüstung an. Kämpfe im Glauben. Und genau damit hatten die jüdischen Menschen in dieser Situation nicht gerechnet. Die Freude war so groß und sie haben jetzt einfach gerechnet, es geht immer so weiter und der Tempel wird bald stehen. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 4, Vers 1, als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Gefangenschaft dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, ja, als sie das mitbekommen haben, vielleicht auch das Freudengeschrei gehört haben. Vers 2, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Wir haben uns schon das letzte Mal gefragt, wer waren eigentlich diese Leute, die hier so nah an Jerusalem wohnten, die so in diesem Land auf einmal waren? Es waren keine jüdischen Menschen. Wir lesen hier nämlich in Vers 1, es waren die Widersacher, Judas und Benjamin. Sie haben nicht zum Volk Israel gehört. Es waren Leute, die der König von Assyrien ganz speziell hier angesiedelt hatte. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als die 10 Stämme Israels nach Assyrien verschleppt worden sind. Oder auch Benjamin und Juda nach Babylon verschleppt worden sind. Und da hatte der König von Assyrien damals diesen schlauen Einfall. Ja, ich könnte ja hier andere Völker ansiedeln. Und wenn die erstmal hier Fuß fassen, dann wird Israel nie mehr richtig Fuß fassen können. Oder wenn welche zurückkommen, dann werden sie sich mit diesen Völkern vermischen. Und dann kann eh nichts Großes mehr geschehen. Es war ein schlauer Plan. Vers 9 sagt uns, dass es Leute aus verschiedenen Völkern waren. Wir haben es vorhin gelesen, es waren etliche Völker, die der berühmte Asnappar herübergebracht und sie in die Städte von Samaria gesetzt hatte. Wer war Asnappar? Asnappar war der Thronfolger des großen Asarhadon, des Königs von Assyrien. Und Asarhadon hatte schon mit der Ansiedlung begonnen und Asnappar hat es weitergeführt. Ich habe jetzt keinen Beleg dafür, wie viele tausend Menschen dort angesiedelt worden sind, aber es waren bestimmt nicht wenige. In der Zeit Jesu waren das dann später die sogenannten Samariter. Die Samariter und Juden, sie pflegten normalerweise keinen Kontakt miteinander. Und deswegen hat er auch die Frau am Brunnen Jakob so gestaunt, diese Samariterin, dass der Herr Jesus auf einmal widerspricht. Du bist ein Jude und sprichst mit mir? Sie war eine Samariterin von diesem Mischvolk. Vielleicht ist es ein kleiner Vergleich heute zu den Leuten, die heute so fest behaupten, ja, ihnen würde das Land gehören, die sogenannten Palästinenser. Die Palästinenser hätten an vielen Orten viel mehr Platz als in Israel. Warum wollen sie sich ausgerechnet in Israel festsetzen? Warum drängen sie von allen Seiten auf Israel herein? Und dass Israel ja keine Wohnungssiedlungen mehr baut, das böse Israel, dass es ja sich nicht vergrößert. Der einzige Plan liegt darin, dass kein Staat Israel existieren kann, sondern dass die Araber über dieses Land herrschen. Dass Israel nicht emporkommt. Sie wollen das Land besitzen und sie wollen es zum Eigentum erklären. Natürlich auch überhaupt den Tempelberg, weil da eben auch scheinbar der Prophet Mohammed, wenn ich es richtig weiß, in den Himmel aufgefahren sei. Deswegen ist das auch für sie eine heilige Stätte. Aber sie haben das Land nie bekommen. Es war das Volk, das Land, das Gott seinem Volk zugesprochen hat. Und so hat auch der König von Assyrien hier einfach Leute angesiedelt. Nun, zunächst kamen diese Leute sehr freundlich zu den Juden. Sie haben sich freundschaftlich gestellt, obwohl sie die eigentlichen Widersacher waren. Und sie boten sich nun an, am Tempel mitbauen zu dürfen. Ja, machen wir doch gemeinsame Sache. Und übrigens, wir haben doch denselben Gott wie ihr. Denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Ähnlich wie vielleicht heute Leute aus verschiedenen Konfessionen auch auf uns zukommen. Ja, was seid ihr für Sonderlinge hier? Schaut euch mal an, hier so eine kleine Gemeinde, das lohnt sich doch gar nicht. Wir helfen euch. Also wenn ihr euch mit uns verbündet, dann habt ihr lauter Vorteile, habt auch keine solche finanziellen Probleme, hier eigene Räume zu unterhalten, und ihr habt ja eh nur eine kleine Kraft. Wir haben doch alle denselben Gott, tun wir doch uns zusammen, machen wir doch gemeinsame Sache. Lasst uns doch in eurer Gemeinde teilhaben und mitbauen. Kommt doch auch dann bitte in unsere Kirchen und womöglich auch in die Moscheen. Ja, schöne Sache. Wir können ja alle gemeinsam dem einen Gott dienen. So können wir uns wunderbar ergänzen. Das sind die Gedanken, die wir heute ganz aktuell finden in allen Köpfen. Sehr einladend, sehr plausibel, sehr verführerisch. Doch wir wissen, dass unser Herr und Gott hier nicht mitmacht. Er macht nicht mit. Erinnern wir uns an die Worte aus 2. Korinther 6. Könnt es gerne mal mit aufschlagen. Lesen wir es kurz. 2. Korinther Kapitel 6. Verse 14 bis 18. Wir bauen hier nicht Gemeinde, weil wir irgendwelche Sonderlinge sein wollen oder weil wir irgendwelche speziellen Sektierer sind. Wir tun das, weil es Gott uns so in seinem Wort zeigt. Und er sagt hier, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht, ich will in euch wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Liebe Freunde und Geschwister, ich denke, deutlicher kann es uns Gottes Wort nicht zeigen. Eine Vermischung geht bei dem lebendigen Gott nicht. Unser himmlischer Vater will, dass wir ganz klar unterscheiden, wer gehört zu ihm und wer nicht. Und wer zu ihm gehört, der soll in seine Gemeinde gehen. Wer wiedergeboren ist, der gehört zu ihm. Und das Schöne ist, wenn wir hier in Kapitel 4 reinschauen in Esra, dass sich die Führer von Israels damals völlig bewusst waren, das geht nicht, dass wir mit diesen Leuten gemeinsame Sache machen. Jeschua und Zerubabel, sie waren damals die führenden Personen Und sie antworteten hier in Esra Kapitel 4, Vers 3, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir das Haus Gottes gemeinsam bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen. Und letztendlich, wie uns Kores, der König von Persien, auch geboten hat. Nach Anweisung Königs des Persien. Aber sie haben auch gewusst, wir sind das Bundesvolk. Wir sind das Volk Gottes. Deswegen können auch nur wir allein den Tempel bauen. Sie hatten es klar erkannt, was Gottes Wille ist. Und es auch diesen Widersachern ganz klar so erklärt und gesagt. Doch was tut der Feind, wenn er uns nicht auf der einen Seite bekommt? Dann versucht er es auf der anderen Seite. Wenn man nicht auf seine Verführungen hereinfällt, dann versucht er es eben auf andere Weise. Man hat ja auch einige Möglichkeiten. Dann versucht er es eben mit Einschüchterung. Wahrscheinlich dachten sie, ja, diese Truppe, die werden wir schon klein bekommen, diese Juden, die hier so fleißig am Bauen sind. Wenn es nicht als verführerische Schlange gelingt, dann kommt der Böse eben als ein brüllender Löwe. Ein Löwe kann reichlich einschüchtern. Und tatsächlich, die Widersacher konnten das Volk, das damals im Land war, so gegen Israel aufwiegeln, gegen Israel aufbringen. Also dieses Mischvolk, das da im Land war. Und es war wahrscheinlich die große Mehrheit, so dass die jüdischen Menschen enorm eingeschüchtert wurden. In Vers 4 haben wir gelesen, dass die Hände des Volkes lässig wurden und sie wurden vom Bauen abgeschreckt. Und das Kapitel 4 ist wirklich ein sehr, sehr dunkles Kapitel hier im Buche Esra. Denn der Feind hatte es jetzt tatsächlich geschafft, die Bremse einzuleiten. Er konnte die Juden einschüchtern und das Werk abbremsen. Ja, er konnte sogar zum Stillstand bringen. Und vielleicht können wir das an der Stelle erkennen, dass jetzt der Stein hier auf Israel gesetzt wurde, die Last, wie der Stein auf die Krone der Palme gesetzt worden ist. Sie sind fast unter dieser Last zerbrochen. Wie kann man so etwas aushalten, wenn der Feind jetzt so ansetzt? Und zunächst sah es auch so aus, als ob es kaum noch keine Zukunft gibt. Denn der zweite Punkt heißt hier, die Last wird größer, das Werk wird stillgelegt. Die Last wird größer, das Werk wird stillgelegt. Die Arbeiten im Tempel, sie wurden jetzt mehr und mehr aufgegeben. Sie sind vielleicht noch da so herumgetaumelt, ihre Hände begannen an zu sinken, sie haben keinen Mut mehr gehabt. Sie wurden auch irgendwo nicht mehr ermutigt. Und das Aufgeben des Tempelbaus, es lag nicht darin, dass jetzt der König Kores von Persien, er war jetzt damals noch an der Macht, die Juden bedroht hätte. Der Auftrag war ja noch gegeben von dem damaligen König. Aber was vor Ort war, das hatte sie so eingeschüchtert. Das war das Problem. Es waren die Widersacher vor Ort, die Juden eingeschüchtert hatten. Die Last wurde groß. Und wir wissen nicht, wie die jüdischen Menschen hier im Einzelnen reagiert hatten. Das wird uns hier nicht beschrieben. Aber vielleicht können wir uns vorstellen, dass sie jetzt irgendwo zum Herrn geschrien hatten. Herr, wir sind hierher gekommen, um den Tempel aufzubauen. Du hast uns das Herz dazu gegeben. Jetzt dieser Widerstand. Ja, diese Ausbremsung und diese Überzahl, die uns hier begegnet. Wir wissen nicht, warum wir überhaupt noch hier sind, wir wissen nicht, was uns hierher geführt hat nach Jerusalem. Wären wir doch lieber in Persien geblieben oder im ehemaligen Babel. Sie hatten sicherlich ihre ganze Jubelfreude verloren. Was soll das überhaupt noch? Und vielleicht haben sie gedacht, jetzt sind wir in einer Sackgasse gelandet, es wird nie wieder weitergehen. Sie hatten ihre Jubelfreude verloren, aber wir hoffen, dass das mit ihnen geschehen ist, was auch mit der Palme geschehen ist, dass ihre Wurzeln noch tiefer in Gott gegangen sind. Wir wissen es nicht, doch wir können es uns vorstellen, in welch eine Entmutigung und in welch eine Resignation sie jetzt zurückgefallen sind. Das kann auch in unserem Glaubensleben gelegentlich geschehen, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie das noch werden soll. Irgendwo bin ich wahrscheinlich in der Sackgasse gelandet. Nun gut, was machen wir in der Sackgasse? Wenn es da nicht weitergeht, versuchen wir vielleicht noch das zu tun, was man kann. Die jüdischen Menschen kümmerten sich jetzt nun mehr um ihre eigenen Häuser aufzubauen, um ihre eigenen Wohnungen herzurichten, und sie haben den Tempel mehr oder weniger beiseite gelassen. Doch der Widerstand, der hatte nicht mal aufgehört, als sie ihre Häuser angefangen haben aufzurichten, sondern er wurde noch größer. Denn als König Kores von Persien nicht mehr an der Macht war und dann der König Ahasveros an die Macht kam, so schrieben die Widersacher jetzt noch zusätzlich eine Anklage gegen die Juden an diesen neuen König, an Ahasveros. Doch wir sind froh, dass Ahasveros noch ziemlich milde war. Wisst ihr, wo Ahasveros noch auftaucht in der Heiligen Schrift? Wo Ahasveros noch zu finden ist? Hochinteressant, wenn du mal das Buch Esther liest. Genau da taucht dieser König Ahasveros wieder auf. Im Schloss Susan. Wo er auch diese junge jüdische Frau zu sich genommen hat, die Esther, das war König Ahasveros. Und wo dann dieser Haman gegen das jüdische Volk beim König angeklagt hatte, aber er dann letztendlich am Galgen gelandet ist. Eine wunderbare Geschichte, auch das Buch Esther. Und liebe Freunde und Geschwister, es ist wirklich wunderbar, wenn wir die geschichtlichen Abläufe und Zusammenhänge mit einem Buch um das andere immer besser einordnen und verstehen können. Das ist vielleicht auch etwas, was uns das Buch Esra hier aufschließt. Mit dem Buch Esra können wir viele andere Zusammenhänge noch besser verstehen. Und wir können auch hier alttestamentliche Propheten, wir haben ja schon den Propheten Jona gehabt, der war noch vor Jesaja, aber dann auch Jesaja, Jeremia vor der Gefangenschaft, jetzt sind wir nach der Gefangenschaft. Und dann diese ganzen Sachen, die sich eben auch in der Gefangenschaft abgespielt haben und jetzt wieder heraus aus der Gefangenschaft. Und wir wissen dann auch einiges auch, in welcher Situation die kleinen Propheten teilweise gestanden sind. Zum Beispiel Haggai und Zacharia, die werden uns hier schon in Kapitel 5 erwähnt. Es macht einfach Freude, wenn man die Zusammenhänge der Bibel immer mehr erkennen und verstehen kann. Und die Bibel läuft wie ein Räderwerk zusammen. Deswegen können wir auch nie genug behandeln von der Heiligen Schrift. Die Räder, sie greifen ineinander wie ein Getriebe von einem Fahrzeug. Ist wunderbar. Ein Zahnrad greift ins andere. Aber wie gesagt, die Anklage hier beim König Ahasveros hatte scheinbar nicht sehr gefruchtet. Doch nach einigen Jahren kam ein anderer König an die Macht. Artasasta, wieder ein neuer König. Und jetzt begannen die Widersacher wieder zu schreiben. Ja, neue Regenten, die sind ja auch für Veränderungen zu haben. Vor allem, wenn die eigene Herrschaft in Gefahr kommen könnte. Und jetzt wurde ein Brief in aramäischer Sprache verfasst. Und hier ab Vers 12, Esra, Kapitel 4, Vers 12, lesen wir den Inhalt dieses Briefes. Und hier schreiben diese Widersacher dem König Artasasta: Es sei dem König kund, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen, nach Jerusalem, in die aufrührerische und böse Stadt gekommen sind, um dieselbe zu bauen, und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König kund, dass, wenn die Stadt wieder gebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Wegegeld mehr geben und so das königliche Einkommen, also das Einkommen von dem König von Persien, geschmälert werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen und den Schaden des Königs nicht länger ansehen wollen, so senden wir zum König und tun es ihm kund. Also mit diesem Schreiben, damit man im Buche der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, dann wirst du in dem Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt aufrührerisch und den Königen und Statthaltern schädlich gewesen ist und dass Gewalttätigkeiten darin begangen worden sind, von alters her, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Vers 16, wir machen also den König darauf aufmerksam, dass wenn diese Stadt gebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir kein Teil diesseits des Stromes mehr bleiben wird. Einerseits Einschüchterung der Juden, andererseits jetzt auch Einschüchterung des Königs. Sie hatten die Blase so hochgezogen vor diesem König, dass der gedacht hat, was geht denn hier vor? Was geschieht denn hier für eine Gegenherrschaft in Jerusalem? Also da muss ich jetzt nachschauen. Und eigentlich hat es ja auch gestimmt, was diese Widersacher geschrieben hatten. Wir müssen mal überlegen. Für die Feinde Israels war Jerusalem eine gefährliche Stadt. Ob das Babylon war oder Assyrien oder die anderen Völker drumherum. Oh, Israel und Jerusalem war gefährlich. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, Gott, der Herr, der hatte Israel immer wieder große Siege über die Feinde geschenkt. Denken wir doch nur mal an den König David. Was hat er nicht alles erobert? Und dann das ganze Reich vereint. Und so hat er seinem Sohn, dem König Salomo, übergeben. Und auch Salomo hatte viele Siege eingefahren. Aber auch später, als das Reich wieder ein Stück weit zerfallen war, die Erweckungskönige hatten immer wieder enorme Siege hervorgebracht. Sie waren gefürchtet von den Feinden. Warum also solch eine Stadt wieder aufbauen lassen, die so gefährlich war und so wieder so gefährlich werden kann? Warum dem persischen Reich im Laufe der Zeit einen unermesslichen Schaden zufügen? Sich in anderen Feind hochzuziehen? Nein, danke. Dieser neue König, der wusste auch kaum etwas, wie es damals mit Israel und Juda und deren Königen war. Doch jetzt hat er Interesse gefangen. Er wollte jetzt nachforschen, wie war das mit diesem Volk, mit dieser Stadt. Und interessant ist es, dass man bereits damals vieles schriftlich festgehalten hatte. Wie hier genannt wird, auch die Bücher der Denkwürdigkeiten. Und hat man was gefunden in diesen Büchern der Denkwürdigkeiten? Oh ja, der König ließ darin nachforschen und man hat es gefunden. Vers 19, dass diese Stadt sich von alters her wieder die Könige empört hat und dass Aufruhr und Gewalttätigkeiten darin begangen worden sind. Ja, und man hat auch gelesen, hey, da waren mächtige Könige über Jerusalem gewesen. Poh, die haben ja hier die ganze Gegend beherrscht. Die über alles, was jenseits des Stromes ist, geherrscht haben und denen Steuer, Zoll und Wegegeld zu entrichten war. Alle Schätze und alles Geld ist an die Könige von Jerusalem geflossen. Und was soll man jetzt dagegen tun, dass das nicht wieder geschieht? Vers 21. Hier lesen wir den Entschluss des Königs. So gebet nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut werde, bis von mir Befehl gegeben wird. Und seid darin gewarnt, dass ihr in dieser Sache keine Nachlässigkeit begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil der Könige? Vers 23. Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum, dem Statthalter, und Simsai, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit aller Macht. Jetzt war es mit Brief und Siegel bestätigt. Dieses Werk hört auf. Jetzt ist Schluss hier mit Bauen. Es wird weder im Tempel gebaut noch in euren Häusern. Schluss. Und wir lesen hier in Vers 24, damals hörte das Werk im Hause Gottes zu Jerusalem auf und stand stille bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Stillstand, absoluter Stillstand. Die Herrschaft des Königs Darius begann erst im Jahre 521 vor Christus. Und bis ins zweite Jahr seiner Herrschaft stand der Bau des Tempels und wahrscheinlich auch vielfach der Bau der Häuser und der Stadt still. Das heißt, vom Jahre 530 bis zum Jahr 520 vor Christus war Stillstand. Was hatte der Feind geschafft? Der Feind hat es geschafft, das Werk Gottes 10 Jahre lahmzulegen. 10 Jahre. Menschlich gesehen eine Katastrophe, oder? Nach außen war es eine Katastrophe. Aber wir wissen nicht, was Gott der Herr in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren innerlich getan hatte, an den Herzen seines Volkes. Wie sie vielleicht immer mehr auf ihn vertraut haben und innerlich mehr auf ihn ausgerichtet waren, dass sie vielleicht erst nach 10 Jahren richtig reif geworden sind, an diesem großen Werk weiterzubauen. Vielleicht wurde auch die Einheit dadurch noch mehr gefordert, da jetzt so ein Angriff von außen kam. Und wisst ihr, allermeister wächst ja die innere Einheit, wenn Bedrängnisse von außen kommen. Vielleicht sind auch wir manchmal ganz lustig, ja, wir brauchen ja keine innere Einheit, da kann doch jeder tun und lassen, was er will. Man kann ja auch gegeneinander arbeiten, wenn man lustig ist. Aber wisst ihr, das ist nicht das, was Gott will. Gott will immer die Einheit. Und wir können das beobachten. Vielleicht auch gerade, wenn wir auf die Christenheit in Russland zurückschauen, oder an die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wie damals Bedrängnis war und wie die innere Einheit viel mehr vorhanden war, vielleicht als bei uns hier heute. Wenn von außen Bedrängnis kommt, dann weiß man, jetzt muss man innerlich zusammenhalten. Das ist eigentlich manchmal sogar sehr gesund, auch für eine Gemeinde, wenn eine Bedrängnis auf sie zukommt. Wir wünschen es uns nicht. Die Einheit kann auch auf andere Weise hergestellt werden. Aber wo keine Verfolgung ist, da krankt oftmals die innere Einheit. Und wenn der Druck von außen kommt, so wird man innen stark. Und wir wissen, wenn dieses Werk in Jerusalem nicht von Anfang an Gottes Plan und Absicht gewesen wäre, so wäre es niemals zustande gekommen. Gott hatte diesen Stillstand sicherlich auch in seinen Plan mit einkalkuliert. So möchte ich noch zu einem dritten und letzten Punkt kommen, und der heißt: Gott ist treu. Sein Werk kann nicht gehindert werden. Eine Frage an euch, liebe Freunde und Geschwister. Auf was musste sich diese Truppe von über 50.000 jüdischen Menschen verlassen, als sie nach Jerusalem gekommen sind, um den Tempel aufzurichten? Auf was mussten sich diese Menschen von Anfang an verlassen? Letztendlich mussten sie sich ausschließlich auf die Treue Gottes verlassen. Vielleicht haben sie das von Anfang an noch gar nicht so verstanden. Aber es ist sicherlich auch etwas, was wir immer mehr verstehen müssen. Wir müssen uns auf die Treue Gottes verlassen. Wenn Gott nicht treu zu seinem Volk, hier zu Israel, mit seinen Bündnissen und seinen Verheißungen stehen würde, so hätte es keine Hoffnung für Israel gegeben. Dann wären sie jetzt einfach niedergemacht worden und der Feind hätte gesiegt. Und vielleicht haben sie sich anfänglich etwas sehr auf den König Kores verlassen. Doch jetzt ist König Kores weg gewesen, dann kam ein zweiter König und jetzt ein dritter und jetzt haben sie den Salat. Jetzt gibt er sogar noch Befehl, dass hier nichts mehr gebaut werden soll. Ja, auch auf Könige kann man sich nicht verlassen. Auch auf Regenten nicht. Die einen geben gute Gesetze oder gute Befehle und die anderen, die drehen wieder alles ins Gegenteil. Erleben wir auch in unserer heutigen Zeit. Nein, Gottes Volk muss lernen, alles ist von Gott abhängig und Gott ist treu. Wie sehr sollten auch wir das immer wieder erkennen? Überlegen wir mal, wie das bei uns wäre, wenn Gott nicht treu wäre. Wenn er nicht treu wäre und sich nicht treu zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen stellen würde, wisst ihr was? Dann wären wir einer absoluten Willkür ausgesetzt. Und ich möchte etwas weiteres sagen: Wir wären hoffnungslos verloren. Wir hätten keine lebendige Hoffnung. Wir hätten irgendeinen Gott des Zufalls. Und der kann ja willkürlich über uns agieren, wie er will, so wie das ja auch im Islam gedacht wird, wie deren Gottheit. Ja, wir wissen nicht genau, wie alles werden wird. Aber der Gott der Bibel ist anders. Er ist treu. Und wenn wir uns auch alle Mühe geben, das zu tun, was Gottes Wort uns zeigt, wenn wir auch versuchen, ihm alle Treue zu beweisen, und es will Gott, Gott gefällt es, wenn wir treu sind, absolut. Aber so sind wir doch niemals völlig vollkommen. Wir alle machen irgendwelche Fehler. Keiner von uns ist fehlerlos, keiner ist sündlos. Aber wisst ihr, Gott bleibt immer der Treue. Wie ist der Gott der Bibel? Sein Wort sagt zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu. 2. Timotheus 2, Vers 13, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Halt es tief in deinem Herzen fest. Du kannst dich wirklich zu 100% drauf verlassen, jeder von uns. Gott stellt sich treu zu dir und zu mir. Vielleicht hast du schon verkehrte Dinge getan. Vielleicht musst du auch manche Folgen für deine verkehrten Taten selbst auslöffeln. Ja, Sünden haben oft auch Folgen und wir müssen manchmal den Schaden selbst auslöffeln. Und wisst ihr, dennoch bleibt Gott treu. Sein Wort sagt, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Und weil er treu ist, können auch wir fest davon überzeugt sein, wie es auch der Apostel Paulus selbst war, indem er sagte, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6. Gott ist treu, und wenn er das sagt, dann wird er es auch tun. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Hast du es auch schon erlebt? Wie wunderbar es ist, wenn jemand treu ist. Hast du es auch schon erlebt, wie wunderbar es ist, wenn jemand auch treu zu seinem Wort steht? Hast du es schon erkannt, wie wunderbar es ist, wenn man sich auf jemanden auch verlassen kann? Ich denke, wer in einem Bund der Ehe steht, der weiß es mal auch ganz besonders zu schätzen, wenn man sich auf den Ehepartner verlassen kann. Ja, mein Ehepartner ist treu, ich kann ihm vertrauen, ich kann ihm vertrauen, ich kann ihm nicht nur ein wenig vertrauen, sondern absolut. Man muss wissen, der andere stellt sich treu zu mir. Was für eine wunderbare Sache. Aber auch als Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Auch hier ist Treue etwas ganz Großes. Ich kann mich auf den Bruder oder auf die Schwester verlassen. Das ist etwas Wunderbares. Zuerst treu an Gott festzuhalten und auch Treue in der Gemeinde zu zeigen. Und wisst ihr, Gott kann letztendlich nur mit treuen Menschen arbeiten. Und der Herr Jesus sagt im Neuen Testament, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Wir müssen uns in den kleinen Dingen als treu erweisen, damit der Herr uns immer Größeres anvertrauen kann. Diese Treue gilt in der Gemeinde, diese Treue gilt auch in Bezug auf die Geschwister, denn auch die Glaubensgeschwister zählen mit deiner und meiner Treue. Und es gilt auch für unser ganzes Umfeld. Und nur noch eine letzte Frage. Ist es nicht gerade auch das, was Gott uns selbst vorlebt? Wenn doch er treu ist, dann können doch auch wir Treue üben, oder? Oh ja. Sei auch darin völlig getrost. Wenn du schon von Menschen enttäuscht worden bist, so wird Gott dich niemals enttäuschen. Er ist treu und er bleibt treu. Und wenn wir jetzt nochmals kurz zu Israel zurückkommen, so müssen wir erkennen, wenn Gott nicht treu zu seinen Bündnissen und Verheißungen gewesen wäre, dann wäre es bereits damals nicht gelungen, wieder ins verheißene Land zurückzukommen. Dann wäre es auch niemals gelungen, den Tempel und auch Jerusalem und die Städte Israels wieder aufzurichten. Und wisst ihr, genau dasselbe haben wir seit 1948 wiederum vor Augen geführt bekommen. Wenn Gott nicht treu wäre, dann gäbe es heute keinen Staat Israel. Wenn Gott sich nicht treu zu Israel stellen würde, dann würde dieses kleine Land und Volk niemals emporkommen. Es wäre längst ausgerottet. Dann würden auch heute nicht in den Presse- und Medienmeldungen ständig irgendwas von Israel berichtet werden. Und dann könnte auch Israel niemals gegen all die Feinde um sich herum bestehen. Das wäre völlig ausgeschlossen. Aber wenn wir all das sehen, so sehen wir, dass hier ein treuer Gott dahinter steht. Ein ganz, ganz treuer Gott. Weil das Volk selbst ist auch jetzt noch untreu. Es kennt seinen Gott noch gar nicht. Aber Gott ist treu. Und sein Werk kann nicht gehindert werden. Und so es Gottes Werk ist, so wird es auch weitergehen. Auch wir stehen manches Mal vor Abgründen und wissen nicht, wie manches weitergehen soll. Doch wenn es Gottes Werk ist, wird es weitergehen. Und Paul Gerhardt behält sicherlich recht, worin er in einem seiner Liedverse schreibt: Befiehl du deine Wege, und dort sagt er: Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Gott hat Weg und Mittel genug. Wir wissen manchmal nicht, wie Gott manches machen wird. Aber wir leben schließlich auch aus dem Glauben heraus. Und wenn wir noch wissen, dass Gott treu ist, tja, warum soll da nichts zustande kommen? Und auch wir dürfen es ihm ins Gebet legen. Wir brauchen ihm keine Vorschriften machen, wie Gott dies oder jenes machen soll. Wir haben vielleicht oft viele Vorschläge, mach es doch so oder mach es so. Und Gott macht es manchmal ganz anders, wie wir denken. Wir dürfen ihm sagen, oh Herr, du hast Wege und Mittel genug, dieses oder jenes zustande zu bringen. Ich bitte dich nur, dass es zustande kommt. Und Paul Gerhardt sagt, dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Letztendlich kann Gottes Werk niemand aufhalten. Genau diese Aussage erkennen wir jetzt haargenau, wenn wir hier im Buch Esra auf Kapitel 5 übergehen. Gottes Werk kann niemand hindern. Gott schenkt den Kindern Israel nach diesen dunklen Jahren, nach diesem Stillstand, jetzt zwei Propheten, zwei Männer, die Sprachrohr Gottes sein dürfen. Und zwar taucht jetzt hier Haggai und Zacharia auf. Esra 5, Vers 1. Haggai aber, der Prophet, und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und zu Jerusalem waren. Im Namen Gottes Israels weissagten sie ihnen. Und was sagten diese beiden Propheten? Sie haben gesagt, geht hin und baut den Tempel wieder. Jetzt haben die Juden gedacht, hä? Wir haben keinen Befehl bekommen, der Befehl des Königs ist noch da, dass wir aufhören sollen. Aber wisst ihr, das Wort Gottes sagt, auch im Neuen Testament, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist auch in dieser Sache ganz entscheidend. Hätten vielleicht die jüdischen Menschen mehr darauf geachtet, was Gott ihnen zu sagen gehabt hatte, dann hätten sie sich nicht vom König davon abbringen lassen. Was sagten diese beiden Propheten? Was damals der Prophet Haggai sagte, das können wir sogar im Buche Haggai wiederum nachlesen. So wunderbar stehen diese Bücher im Zusammenhang. Es war eine sehr aufrüttelnde Botschaft, die Haggai hatte. Wer mitlesen will, kann das gerne mitlesen im Buche Haggai, wenn wir weiterblättern zu den kleinen Propheten. Denn da sehen wir irgendwo, dass es Gott gar nicht gefallen hatte, dass es dieses Volk so resigniert hatte, dass es einfach so diesem König von Persien so Gehör geschenkt hatte und dass sie nicht einfach direkt an Gott festgehalten hatten und mit Gott diesen Tempel weiter aufgerichtet hatten. Wir würden heute sagen, Haggai hat den damaligen Volksgenossen irgendwo den Kopf gewaschen. Er hat gesagt, wo seid ihr jetzt eigentlich hingekommen? Seid ihr jetzt so entmutigt worden? Lasst ihr euch so schnell von dem Werke des Herrn abbringen? Haggai Kapitel 1, da lesen wir in Vers 2, wo Haggai sagt, so spricht der Herr der Heerscharen. Dies Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus noch in Trümmern liegt? Und nun spricht der Herr der Heerscharen, also achtet auf eure Wege. Und da möchten wir dann das nächste Mal noch mehr darauf eingehen. Aber hat es Gott grundlegend gefallen, dass man sich jetzt einfach vom Bau des Hauses Gottes zurückzieht, sich so einschüchtern lässt vom Bösen, sagt, ja, wir können nicht mehr, und jetzt lassen wir das Hände sinken, hat ja keinen Wert. Natürlich war es keine leichte Situation. Sie haben eine schwere Last auf ihre Krone bekommen, aber sie hätten wirklich mit Gott weitergehen sollen. Und Gott hat ihnen irgendwo den Segen versagt. Sie sind auch mit ihren Häusern nicht sonderlich weitergekommen. Auch mit den Früchten des Feldes. Es hat nicht so richtig funktioniert. Warum? Weil das Wichtigste stehen geblieben ist. Davon sind sie abgewichen. Sie haben sich abhalten lassen davon, das Haus Gottes zu bauen. Dabei sagt die Bibel auch im Neuen Testament, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Vielleicht haben das gestern auch manche getan. Ja? Vielleicht wären andere Dinge dran gewesen. Jetzt hat man aber hier die Gemeinderäume geputzt. So muss man immer wieder Opfer bringen. Aber es geht ja schließlich nicht nur um Gemeinderäume. Es geht nicht nur um äußerliche Institutionen, sondern es geht hauptsächlich darum, wie bringst du dich in den Leib Gottes mit ein? Wie bringst du dich mit ein in den heiligen Tempel Gottes, um ihn aufzurichten, um ihn aufzubauen, um auch die Sache Gottes in Gang zu bringen? Mit deinem ganzen Leben, mit deinen Gaben, mit allem, was dir Gott zur Verfügung schenkt. Trachte aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, dass man sich nach ihm ausrichtet. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Ja, manches Mal muss man auch uns wieder wachrütteln. Wo stehen wir eigentlich? Was haben wir für Prioritäten gesetzt? Was hat Vorrang bei uns? Oder wo haben wir womöglich verkehrte Wege eingeschlagen, dass wir womöglich auch die Sache Gottes oder die Gemeinde vernachlässigen? Als die jüdischen Leute verstanden hatten, was Gott von ihnen will, und dass es nicht richtig war, vom Tempelbau abzuweichen, ab dem Zeitpunkt fassten sie wieder Mut. Und trotzdem, dass der König noch nichts anderes erlassen hatte, gingen sie wieder an die Arbeit. Der Tempelbau kam jetzt wieder in Gang. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass die Widersacher nichts mehr dagegen tun konnten. Jetzt wurde der Widersacher ausgebremst. Und ich möchte zum Schluss kommen. Unser Thema hieß, Gottes Werk kann nicht gehindert werden. Lernen wir daraus, zumindest aus der heutigen Botschaft. Wenn auch wir mit schweren Lasten oder Widerständen im Leben zu tun haben, so resigniere nicht. Bleibe dran. Strecke deine Wurzeln noch tiefer in Gott aus. In der Ewigkeit erst werden wir erkennen, wie Lasten, die wir gemeint haben, nicht tragen zu können, ein Segen für uns geworden sind. Wir haben gesehen, Gott ist treu. Er ist da. Und er wird auch bei dir und bei mir das gute Werk, das er bei dir und bei mir angefangen hat, vollenden. Bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Beten wir. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns, Herr, deinen Geist gegeben hast, dass du, Herr, immer wieder zu uns redest, zu uns sprichst. Und wenn wir auch verkehrte Prioritäten gesetzt haben oder auf Abwege geraten sind oder Nebenwege aufsuchen, so danken wir dir, Herr, dass du uns immer wieder auf den richtigen Weg bringst, dass du immer wieder Gnade schenkst und dass wir uns auf dich vollkommen verlassen können. Und wir müssen uns auf dich verlassen können, aber wir sollen es auch, dein Wort sagt es, weil du der Treue bist, der Wahrhaftige, der uns an sein ewiges Ziel bringt. Und wenn uns auch alle verlassen, so wirst du uns nie verlassen. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, dass du auch heute in unserer Mitte bist und dass du, Herr, bei uns wohnst. Wir danken dir für deinen Tempel hier vor Ort, den wir als Gemeinde sein dürfen, auch für jeden Einzelnen, der, Herr, deinen Geist in sich wohnen hat und somit auch ein wandelnder Tempel ist, auch draußen, wenn wir wieder auseinandergehen in die Gesellschaft hinein. Wir bitten dich, Herr, mach uns fest und stark. Lass uns auf dich ausgerichtet sein und, Herr, weitergehen in dieser festen Zuversicht, dass dein Werk niemand hindern kann. Amen.